Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute geht es um gute Entwicklungen im Einzelhandel. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Die Stadt Wien plant, pflegende Angehörige künftig sozialversicherungspflichtig einzustellen. Im Burgenland ist dies bereits seit 2019 möglich. Pflegende Angehörige können sich 20, 30 oder 40 Stunden pro Woche anstellen lassen, haben Anspruch auf Urlaubsgeld und bekommen eine Grundausbildung. Etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland sind schwerhörig und benötigen ein Hörgerät. Um die Klangqualität zu verbessern, hat das Mannheimer Startup Vibrosonic eine neuartige flache Hörhilfe entwickelt. Sie liegt direkt auf dem Trommelfell auf und kann so den Schall verzerrungsfreier verstärken. Knapp 1,4 Millionen Unterschriften hatte die Kampagne End the Cage Age bis Oktober vergangenen Jahres gesammelt. Als Reaktion hat die EU-Kommission nun einen Gesetzesvorschlag angekündigt, der die Käfighaltung von Nutztieren schrittweise beenden soll. Kleidung waschen ist für viele von uns Alltag. Nicht so für AstronautInnen auf Weltraummissionen. Getragene Kleidung wurde bislang ins All entsorgt. Pro Astronautin etwa 70 Kilogramm pro Jahr. Das will die NASA ändern und plant an Bord der ISS ein spezielles Weltraumwaschmittel zu testen. Bisher war in Frankreich eine künstliche Befruchtung nur für Frauen in einer heterosexuellen Beziehung möglich. Nun hat die französische Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, das künftig auch alleinstehenden Frauen und lesbischen Paaren künstliche Befruchtung erlaubt. Die spanische Regierung hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das Transpersonen eine echte Gleichstellung verschaffen soll. Demnach soll es für sie künftig deutlich leichter sein, die Geschlechtszugehörigkeit in offiziellen Dokumenten ändern zu lassen. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch und ich freue mich, dass wir heute über gute Nachrichten aus dem Einzelhandel sprechen, über gute Entwicklungen im Einzelhandel, über den Original-Unverpackt-Laden, über Goodbye und über Super-Coop. Ich freue mich besonders, dass wir heute Gäste dabei haben. Erst sprechen wir mit Milena Glimbowski über Original-Unverpackt, dann mit Simon Böhnlein über Goodbye und mit Johanna Kühner über Super-Coop. Als allererstes Milena Glimbowski. Vielen von euch wird ihr Name ein Begriff sein. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Original Unverpackt, dem ersten Zero-Waste-Shop Deutschlands, der 2014 in Berlin-Kreuzberg eröffnet hat, mit einem zweiten Laden, der folgte 2019, auch in Berlin. Hallo Milena.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier heute bei dir sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe einen Talk gesehen von dir bei Republika 2018. Da hast du so schön gesagt, ja, wir wissen alle, dass Plastik doof ist. Und ich glaube auch unsere HörerInnen, wir alle wissen das irgendwie. Aber kannst du uns vielleicht nochmal erklären, warum es so doof ist, Plastik, oder warum Verpackungen so doof sind, warum es einen Unverpacktladen braucht?
Das ist gar nicht so eine doofe Frage. Als wir damals 2012 damit anfingen, an der Idee arbeiten, mussten wir wirklich das erstmal erklären. Und die Leute haben nicht mal gehört, dass es doof ist. Also nicht mal warum, sondern dieses überhaupt. Und zwar zum einen ist der Rohstoff immer noch Erdöl. Wir haben ja gerade gesehen, dass Meer brennt und das aus dem Grund, dass Erdöl gewonnen wird. Und Plastik, einige Verpackungen entstehen heutzutage immer noch zum größten Teil aus Erdöl und nicht eben aus diesen Alternativen, die es ja bereits gibt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, was passiert danach. Wir verwenden das ganz kurz, dann landet die Verpackung im Müll und wird leider nicht recycelt, sondern ganz oft einfach nur verbrannt oder ins Ausland geschifft und da verbrannt oder irgendwie gehäuft. Und das ist nicht das, was sein soll. Und dann gelangt dieses Plastik über Umwege in die Meere, zerfällt in Mikroplastik und zerstört Ökosysteme. Und am Ende kommt es manchmal sogar auf unseren eigenen Teller zurück. Das will kein Mensch.
Nee, und da können wir unseren Beitrag leisten, indem wir unsere Lebensmittel eben unverpackt kaufen. Bei euch zum Beispiel.
Ganz genau, bei uns und bei inzwischen über 200 Unverpackt-Läden in ganz Deutschland und noch viel mehr auch Unverpackt-Stationen in anderen Läden. Also da hat sich richtig, richtig was getan in den letzten 7 Jahren. Ich musste gerade nachrechnen.
Ja, und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man bei euch einkaufen kommt? Wie muss man sich da vorbereiten? Was erwartet einen da?
Man kann sich vorbereiten, indem man erstmal überlegt, was möchte ich eigentlich einkaufen, eine Liste macht, das mache ich bis heute so, und dann überlegt, welches Gefäß nehme ich dafür, ein Glas oder eine Papiertüte oder irgendwas anderes. Und dann nimmt man das mit in den Laden, wiegt das, die Behälter da leer ab, und dann geht man einkaufen, bedient sich selber und bringt es später zur Kasse, und dann wird es für einen abgewogen und dann bezahlt man. Eigentlich total einfach. Und wenn man, so wie ich das jetzt seit 7 Jahren macht, ist es auch einfach Teil der Routine geworden und einfach auch gar kein Act. Das ist einfach, ein paar Sachen kaufe ich im Bioladen, ein paar Sachen auf dem Markt und ein paar Sachen halt im Unverpacktladen.
Und was würdest du jetzt Menschen entgegnen, die sagen, ja okay, aber kriege ich denn da alles, was ich brauche? Gibt es Dinge, die es nicht unverpackt gibt?
Das ist tatsächlich total unterschiedlich, je nach Unverpacktladen, Region, Konzept, wie auch immer. Unser Laden hat sich zum Beispiel fokussiert auf vor allem wirklich lose Sachen, die man schwer anderswo bekommt. Wir haben zum Beispiel keine Obst und Gemüse, weil wir sagen, ey, Berlin, da gibt es Bioläden in jeder Ecke. Da gibt es mehr Bioläden als Discounter, habe ich das Gefühl, und was großartig ist. Und deswegen sagen wir haben vor allem lose Sachen, wir haben Kosmetik, Seifen, Nüsse, Brot, Getränke, aber halt zum Beispiel keine frische Sachen. Und auch weil wir sehr viele VeganerInnen im Team haben, die sich dann auch immer gewünscht haben, dass jetzt nicht unbedingt eine frische Theke mit groß Käse reinkommt oder ähnlichem. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Unverpacktläden, die haben auch vegane Alternativprodukte in der frischen Theke. Es gibt Unverpacktläden mit wirklich einem riesigen Auswahl von Obst und Gemüse. Aber es gibt natürlich immer Produkte, die man schwer unverpackt anbieten kann. Das sind vor allem vegane Ersatzprodukte, davon gibt es bisher sehr wenig. Es gibt einiges an Kosmetik, also bestimmte Marken. Ich glaube grundsätzlich, wenn man bestimmte Produkte von großen Marken haben will, die gibt es halt nicht unverpackt, sondern Unverpacktläden versuchen halt vor allem kleine Betriebe von InhaberInnen geführten Unternehmen zu unterstützen, weil die können es halt dann auch unverpackt anbieten und die Lieferkette verändern. Das können die ganz großen Player halt gar nicht so leicht.
Ja, das war nämlich jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Also wie kann man denn in dem ganzen Produktionsverlauf, in der ganzen Kette sicherstellen, dass da die Verpackungen auch nicht sehr umweltbelastend sind?
Also ganz komplett Verpackung vermeiden kann man bei den wenigsten Lieferketten. Es gibt inzwischen einige Produkte und auch einige Großhändler, die wirklich stark auf Mehrweg umstellen, was echt toll ist. Davon hätte ich früher mir auch kaum zu träumen gewagt. Da ist zum Beispiel bei der Nera, damit arbeiten viele Unverpacktläden in Deutschland zusammen. Die füllen wirklich in so große Mehrweggebinde ab. Aber die meisten Lebensmittel bekommen wir auch weiterhin in großen Säcken. Da sind dann 25 Kilo Nüsse zum Beispiel drin. Und dadurch, dass es vom Großhändler abgefüllt wird, wissen wir, dass es im Prinzip dieser eine Müll entsteht. Und halt die Lieferverpackung gegebenenfalls auf der Palette, die Plastikfolie, aber nicht diese ganzen einzelnen kleinen Plastiktütchen, die sonst im Supermarkt sind. Es gab mehrere Untersuchungen von verschiedenen Institutionen und Playern und Leuten, die ihre Abschlussarbeiten geschrieben haben, auch zum Thema, wie viel Verpackung wird tatsächlich gespart. Und das ist durchschnittlich 80% im Vergleich zum normalen Bio-Einzelhandel, was in Verpackung gespart wird, auf den verschiedenen Stufen der Lieferkette. Das ist tatsächlich ganz spannend, weil es wird tendenziell auch immer mehr, dass auch normale Bio-Großhändler sich auch versuchen, Einwegverpackung einzusparen, weil sie sehen, dass das Interesse da ist und weil sie es einfach auf dem Schirm haben langsam. Das ist wirklich toll.
Jetzt gibt es ja, ich weiß gar nicht, seit ein paar Tagen ist das Gesetz in Kraft, dass in der EU so Einwegplastik wie zum Beispiel Trinkhalme verboten sind. Aus deiner Perspektive, was würdest du dir denn von der Politik wünschen? Was muss da noch gehen, damit das noch großflächiger möglich ist?
Die Politik sollte in erster Linie mal aus dem Arsch kommen, das würde ich mir wünschen. Entschuldige die Vulgarität. Das geht alles sehr langsam. Ich weiß noch, wir haben, wie gesagt, vor 7 Jahren eröffnet. Das heißt, seit 7 Jahren sagen wir, dass dieses Einwegplastik-Ding echt völliger Schwachsinn ist. Dass es jetzt 7 Jahre gedauert hat, bis das ins Gesetz geflossen ist und wirklich zur Arbeit von so vielen Aktivistinnen europaweit, das ist ja ein EU-Gesetz, was Deutschland nur umsetzt, das ist schon erstaunlich. Und das sehen wir ja nicht nur bei Plastikthemen, auch bei Klimathemen, wie sehr sich einfach Zeit gelassen wird und wirklich erst was von oben, also von der EU kommen muss, bevor sich was bewegt hat in der alten Regierung, die wir jetzt noch haben. Das ist, was ich mir wünschen würde, tatsächlich, dass man mal mutiger ist und sieht, was wirklich geht. Ich habe oft das Gefühl, dass erst die Wirtschaft die Alternativen erfinden muss und die Kundinnen die Nachfrage zeigen und erst dann vielleicht die Politik sich erbarmt, neue Gesetze zu machen. Eigentlich sollte es andersrum sein.
Solange wir warten, dass sich das eben verändert, was hast du für Tipps jetzt abgesehen von unverpackt einkaufen, für wie wir alle etwas nachhaltiger leben könnten?
Also mein allererster großer Tipp ist, geht wählen, informiert euch über die Programme. Und gerade jetzt, 2 Monate vor der Wahl, werde ich nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich habe mir auch jetzt eine neue kleine Routine überlegt. Ich versuche einmal am Tag mit einem Menschen darüber anzusprechen, ob die Person wählen geht und wenn ja, wen und was der Person wichtig ist und warum. Weil einfach das der größte Hebel ist und das die wichtigste Wahl ist in unseren Lebzeiten, denke ich. Das ist der eine Tipp, den ich so mitgeben kann. Der andere Tipp ist, auch da wieder auf politischer Ebene Petitionen unterschreiben und sich, es gab so viele Petitionen gegen alle möglichen Einweg-Plastikprodukte oder auch zum Beispiel diese Plastik, diese Werbesendungen, die in Plastik eingepackt werden und so. Es gibt ja so viel, was so wirklich unnötig ist. Und ein dritter weiterer Tipp ist auch tatsächlich einfach es nicht so streng nehmen und einfach mal machen, einfach mal anfangen. Wir haben ja vorhin zum Beispiel drüber gesprochen, es gibt ja einiges an Produkten, die es noch nicht unverpackt gibt, wie vegane alternative Produkte. Dann kauft man die halt verpackt und macht sich da aber keinen Kopf. Und den Rest, den man unverpackt besorgen kann, den kauft man dann halt in Unverpacktladen. Das wären so ein paar kleine Tipps für den Alltag.
Du warst ja 2018 bei der Gründung des Vereins Unverpackt e.V., Verband der Unverpacktläden, dabei. Magst du uns da was darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Der ist von ein paar engagierten Unverpacktladnerinnen, vor allem von Gregor aus Köln und Michael aus Hannover und auch mir mit entstanden. Und der repräsentiert ein bisschen die Unverpacktläden. Da können sich Ladnerinnen und Ladner, die bestehen, aber die auch in Gründung sind, melden und werden unterstützt. Und vor allem, das Tolle an dem Verband ist, wir haben plötzlich so eine Stimme gegenüber der Wirtschaft und Großhändlern und können halt auch auf wirklich Veränderungen pochen. Und wir sagen nicht nur, hey, mein Laden bestellt jetzt am liebsten diese Schokokekse ohne Plastiktüte, sondern ja, wir sind hier 200 Läden und wir würden die gerne bestellen. Aber bitte gerne in größer verpackt mit weniger Plastik. Das hat dann wirklich eine Wucht und das ist wirklich toll, was der Verband an Aufklärungsarbeit leistet und wie er die Mitglieder zusammenbringt und ja, einfach auch der ganzen Bewegung auf ein neues professionelles Level geholfen hat.
Als du und dein Team 2014, als ihr da losgelegt habt mit Original Unverpackt, habt ihr irgendwie damit gerechnet, dass ihr so eine Welle auslöst?
Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so viele Läden gibt. Wir haben gehofft, dass wir selber ein paar Läden aufmachen können, aber darum, das fand ich sozusagen der Grund. Und im Ende freue ich mich, dass es so viele Läden jetzt gibt und wir damit gar nichts zu tun hatten. Also so ein Wachstum hätte man sonst auch gar nicht hinbekommen. Jetzt gibt es echt in den kleinsten Städten und Dörfern gibt es Unverpackläden. Das ist der Hammer. Darüber freue ich mich tatsächlich sehr.
Ja, das finde ich ja auch so toll, dass es eben nicht nur in urbanen Ballungsräumen funktioniert, sondern eben auch in kleineren Städten und in Dörfern und dass es eben nicht nur ein, ja, so ein urbanes Prinzip ist.
Total, total. Ich glaube, die leben auch viel davon, dass man ein wirklich herzliches Miteinander mit den Kundinnen und den VerkäuferInnen hat, weil es einfach wie früher so ein bisschen Tante-Emma-Laden ist, viel persönlicher als im großen Supermarkt, wo man irgendwie einmal die Woche oder alle 2 Wochen hinfährt und wo es so anonym ist. Das macht einfach auch Spaß und Freude, da einzukaufen, sogar trotz Corona.
Du hast ja jetzt mit unseren KollegInnen vom Enorm Magazin einen neuen Podcast gestartet, Überleben in der Klimakrise. Magst du uns kurz was dazu erzählen?
Oh ja, sehr gerne. Bei dem Podcast geht es darum, dass ich mich schon lange frage, wie können wir nicht nur Klimaschutz betreiben, sondern was kommt eigentlich danach? Wie steht es um die Klimaanpassung? Was müssen wir heute machen, damit wir in der Zukunft und auch schon in der nahen Zukunft weiterhin gut leben können und fair und gerecht leben können? Die Frage ist so ein bisschen nach dem, woher kommt unsere Trinkwasserversorgung? Wie ist unsere Energieversorgung sichergestellt in Zeiten der Klimakrise? Weil die kommt ja nicht erst in 10, 20 Jahren, die ist ja heute schon da. Das sehen wir an den heißen Temperaturen, das sehen wir an den Waldbränden, die langsam wieder losgehen, und der Dürre in der Landwirtschaft. Und über diese Themen sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedensten Bereichen, die uns da Rede und Antwort stehen und erzählen, wie es eigentlich in ihrem Bereich, was da gerade steht und geht und für die Zukunft geplant
ist. Und wie ist das? Kommt der einmal im Monat raus oder wie ist da die Frequenz?
Den gibt es zurzeit einmal die Woche, freitags erscheint er. Die zweite Folge ist gerade erschienen, da ging es um Energie. Und ich habe nämlich meinen Stromausfall miterlebt im Supermarkt in Schweden letztes Jahr. Ein paar Stunden lang Stromausfall und dann steht man plötzlich da im Nichts, es ist dunkel und da stellt man sich echt große Fragen. Und gerade wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. wann es dann wieder Licht wurde. Am Ende wurde es wieder Licht und ich habe noch ein paar wenige Süßigkeiten geklaut, kann ich sagen. aber das war echt eine interessante Erfahrung. Genau, und es gibt ja viele Bereiche wie auch Landwirtschaft oder auch die Wirtschaft, wo wir uns fragen, wie reagiert die eigentlich auf die Klimakrise? Und ja, darum geht es so ein bisschen.
Überleben in der Klimakrise, der neue Podcast von Milena Glimbowski und dem Enorm-Magazin.
Und Strandgut Media. Strandgut Media produziert den. Also wir sind so ein Dreier gespannt, dass das auf die Beine stellt.
Wir packen euch den Link in die Shownotes. Vielen Dank, Milena, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank dir auch. Ciao.
Ich freue mich sehr über unseren nächsten Gast, Simon Böhnlein, Geschäftsführer und Gründer von Goodbye. Goodbye wie guter Kauf und nicht wie in Auf Wiedersehen. Wir von Good News und vom Enorm Magazin stecken mit Goodbye unter einer Decke und zwar gehören wir zu der Good Family. Hallo Simon.
Hi Bianca, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du sag mal, du hast Goodbye 2019 gegründet mit Paul Berg. Wie kam es dazu?
Also ich habe mitgegründet, muss man glaube ich auch immer da fairerweise dazu sagen. Und es ist eigentlich eine Unternehmensausgründung aus unserer bestehenden Good Family. Und die Idee zu Goodbye gab es eigentlich auch schon ein bisschen vorher. Wir haben das damals im Enorm-Shop getestet. Quasi diese erste Idee, Produkte mit Impact zu verkaufen oder ausschließlich Produkte mit Impact zu verkaufen. Und das ist dann so gut angenommen worden, dass wir uns dann irgendwann hingesetzt haben, Businessplan geschrieben haben und dann quasi aus unserer Family Holding gesagt haben, wir wollen eine neue GmbH, ein neues Unternehmen daraus gründen und dann ist Goodbye entstanden. Und dadurch, dass ich das damals irgendwie angeschoben habe, wurde ich dann da Mitgründer und Geschäftsführer von dem ganzen Projekt.
Okay, und jetzt hast du von Impact gesprochen. Was ist das genau?
Grundsätzlich versuchen wir bei Goodbye so ein bisschen eine Utopie zu verwirklichen. Und zwar die Vorstellung, dass alle Produkte, die wir irgendwie konsumieren, in unserer Utopie der Welt mehr zurückgeben, als sie ihr nehmen. Also dass man zum Beispiel, wenn man sich einen Holztisch kauft, dass für diesen Holztisch schon wieder so viele Bäume gepflanzt worden sind, dass der Wald größer geworden ist und der Wald nicht kleiner geworden ist. Das ist, glaube ich, mal die Grundidee davon und da gibt es verschiedene Social Startups oder NGOs, die diese Idee verfolgen und da haben wir gesagt, dafür für diese Generation von neuen Konsumprodukten und Unternehmen, die Welt nicht nur irgendwie mit Marketing-Gag irgendwie schöner machen wollen, denen wollen wir eine Plattform bieten, damit die Leute auch wissen, was es alles gibt und auch gemeinsam die Idee noch größer machen, dass man Konsum nicht mit Geiz ist geil denken kann, sondern auch so, dass man die Welt mit jedem Kauf ein kleines Stückchen besser machen kann.
Okay, und das kann man bei euch machen im Online-Shop. Ihr habt jetzt aber auch ein Geschäft in Berlin-Friedrichshain. Was habt ihr da so für Marken? Also ich habe gelesen, ihr habt die Good Brands. Was sind da die Kriterien für diese Good Brands?
Genau, also grundsätzlich sind die Kriterien einfach, dass sie den Anspruch haben sollten, der Welt mehr zu geben, als sie ihr nehmen. Das meiste, was wir bei uns anbieten, sind ganz klassisch nicht gewinnorientiert oder nicht maximal gewinnorientierte Unternehmen. Also viele Social Startups, B Corp zertifizierte Startups, Gemeinwohl zertifizierte Startups, also daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Das sind aber auch teilweise kleinere Vereine, wie zum Beispiel Über den Tellerrand kochen, die mit den Erlösen aus den Produktverkäufen die Integrationsarbeit finanzieren. Also gibt es so verschiedene Modelle. Ich glaube, so ein Drittel dürfte so ganz klassische Non-Profit-Organisationen sein, die über Produktverkäufe ihre Arbeit finanzieren wollen. Und das andere zwei Drittel sind Unternehmen, die über ihr Wirkungsmodell oder über ihre Arbeit schon einen guten Mehrwert irgendwie schaffen und das auch über den Produktverkauf finanzieren können.
Und wie ist das jetzt, wenn man bei euch bestellt? Wie kriegt ihr das hin, dass das nicht die Umwelt noch mehr belastet?
Ja, das haben wir uns bei der Gründung natürlich auch gedacht. Nicht nur Produkte verkaufen, die irgendwie das auch schon in Anspruch haben, sondern müssen wir natürlich auch in unserer Wertschöpfungskette irgendwie gucken, wie man da der Welt mehr zurückgeben kann oder wie man das irgendwie klimapositiv oder gesellschaftlich positiv gestalten kann. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir in unserer Wirkungskette, das ist jetzt in erster Linie der Versand, der, glaube ich, schon eine relativ starke Klimabilanz hat, gerade auch so was Retouren angeht. Und wir gesagt haben, pro Bestellung investieren wir einen festen Betrag. Neben der klimaneutralen Versand, was ja, glaube ich, schon mittlerweile so fast Standard ist, investieren wir nochmal einen Betrag in Aufforstungsprojekte. Und haben uns da auch für ein Projekt entschieden, was nicht nur irgendwie Bäume pflanzen ist, sondern wo wir auch aktiv in genossenschaftliches Impact-Investing machen, wo wir quasi als uns Genossenschaftsanteile zeichnen und mit dem Geld abgeholzte Urwaldflächen aufgekauft werden, langfristig dort Menschen auch eine Arbeit finden, renaturiert wird und auch Tiere wieder eine ökologische Heimat finden. Und wichtig bei den ganzen Dingen ist eben auch, dass die Menschen vor Ort dort was, also auch das bewirtschaften können, also es ist quasi eine nachhaltige Bewirtschaftung des Ganzen. Und ist in dem Impact-Kosmos von Aufforstung relativ essentiell, weil wenn die Leute vor Ort nichts von dem Wald haben, kann man zwar den Wald pflanzen, aber dann kannst du dir wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass der ein paar Jahrzehnten wieder abgeholzt wird, damit die Leute wieder Geld bekommen. Und deswegen hat uns das Projekt überzeugt und deswegen machen wir das so. Und in unserem Offline-Geschäft sozusagen, also was da unser Wirkungsmodell ist, da haben wir uns mit Quartiermeister zusammengetan. Das ist eine Biermarke, aber auch ein Verein in Berlin, mittlerweile auch in ganz Deutschland, die über ihre Bierverkäufe soziale Projekte finanzieren. Und das unterstützen wir auch mit einem festen Prozentsatz unserer Erlöse im Laden in Friedrichshain. Und da haben wir jetzt schon die ersten zwei Projekte gefördert. Das war einmal ein Antirassismus-Projekt, mit haben wir einmal die Miete übernommen während Corona und jetzt so ein Nachbarschaftstreff, Kreativwerkstatt, würde ich es bezeichnen, wo wir auch quasi einmal 500 Euro dann gespendet haben. Und daneben haben wir noch verschiedene kleinere Projekte, dass wir zum Beispiel mal uns mit anderen Unternehmen zusammentun und so Goodboxes machen, wo wir dann Spenden sammeln. Und das hat auch bisher ganz gut funktioniert. Das sind letztes Jahr auch knapp 20.000 Euro an Spenden zusammengekommen.
Hast du ein Lieblingsprodukt?
Ich habe ganz viele. Das klingt jetzt total abgedroschen, aber tatsächlich bin ich wahrscheinlich der beste Kunde bei mir selber. Weiß nicht, ob man das unbedingt machen sollte. Lieblingsprodukt, also die Schokolade ist natürlich das Produkt, was ich relativ häufig konsumiere und da eigentlich auch alle jegliche Schokolade, die wir irgendwie bei uns haben, von Fair Freak, die ihre Schokolade in Ghana produzieren lassen, also auch wirklich eine Fabrik aufgebaut haben. Über Soul Spice, die total geile Gewürze machen, die total lecker sind, aber die auch wirklich auch einen coolen Ansatz haben. Gibt es ganz viele Hey Ho Müsli, ist auch total geil. Da kann ich jetzt, würde ein bisschen unfair sein, weil ich würde dann irgendjemand vergessen und dann fühle ich mich schlecht, weil ich die nicht genannt habe und ich die irgendwie alle toll finde. Aber das Beste ist wahrscheinlich so das Enorm Magazin natürlich, was bei uns gelistet ist, wo zumindest bei mir das meiste Herzblut reingeflossen ist.
Ja, jetzt gibt es euch seit 2019. Wie ist es denn bisher gelaufen?
Ja, Ende 2019 haben wir angefangen, ja, natürlich ein bisschen bitter, weil wir 2019 mit sehr viel Herzblut und Schweiß und Tränen den Laden selber eingerichtet haben, ne? Viel geschraubt, viel gebaut. Und dann 4 Monate später, nachdem man das alles gemacht hatte, kam Corona und wir mussten natürlich erstmal schließen und waren natürlich emotional nicht so toll. Waren jetzt vielleicht auch nicht die besten, zumindest nicht der beste Zeitpunkt, irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft in Berlin aufzumachen. Aber trotz der Begleitumstände, die irgendwie die letzten Jahre gebracht haben, hatten wir ein mega tolles erstes Jahr, was auch eigentlich über unseren Erwartungen am Ende gelaufen ist. Also das hat sich dann einen großen Knall, was bei uns immer das Weihnachten ist, weil Leute dann auch sich auch gerne mal Produkte verschenken wollen, die irgendwie cool sind und irgendwie was Gutes tun. Das ist dann bei uns natürlich zu die Anlaufstelle geworden. Da hatten wir sowohl online jeden Tag sehr viele Pakete zu packen, als auch, dass wir fast jeden Tag im Dezember Schlange regelmäßig vor unserem Laden hatten. Also da auch gezeigt haben, okay, die Leute haben da Bock drauf. Auch so das persönliche Feedback, was man irgendwie bekommen hat, dass Kundinnen ein Trinkgeld geben wollen, wenn sie irgendwie was kaufen in einem Geschäft. Das ist auch ein bisschen weird teilweise. Aber total schön und die Leute freuen sich einfach jedes Mal zu uns zu kommen. Und das ist eigentlich so die schönste Bestätigung, was ich vorher... So diese physischen Kontaktpunkte, den man halt selten hat, gerade wenn man irgendwie so ein Digitalunternehmen irgendwie unterwegs ist, der uns jetzt total viel Motivation gibt, aber auch total viel Bestätigung nochmal gibt für das, was wir irgendwie auch so in der ganzen Good Family machen. In unserem Laden hängt natürlich auch eine schöne Wand, wo alle Good Family Members nochmal abgebildet sind. Dann auch viele Leute dann kommen und sagen, ja, sie benutzen die Good News App und das finden sie total geil oder sind enorm Abonnenten. Und dann sieht man halt wirklich, was wir so als Good Family irgendwie bei den Menschen irgendwie bewirken. Und das ist irgendwie total schön, dann auch sich das mal abzuholen. Und die Erfolgsfaktoren sehe ich natürlich einmal darin, dass so Einzelhandel eine Zukunft hat, wenn man irgendwie verschiedene Themen bespielt. Einmal, dass es auch einen Sinn haben muss und nicht nur irgendwie, ich mache eine nächste Kette nach der anderen und Leute kommen wirklich gerne zu uns. Aber auch, dass man nicht mehr online und offline getrennt denken sollte. Also ich mache jetzt irgendwie hier ein kleines Offline-Geschäft oder dann mache ich irgendwie einen Supermarkt und dann schicke ich da irgendwie ein paar Sachen raus. Sondern wir haben das gleich von Anfang an zusammen gedacht. Also in unserem Laden werden auch die Pakete gepackt für unseren Online-Shop. Das befruchtet sich dann auch gegenseitig. Es ist immer was los in dem Laden. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Jahrmarkteffekt, dass man, wenn man an so einem Stand nichts los ist, dann geht man da vielleicht auch, traut man sich da vielleicht auch nicht hin. Das hat man bei uns gar nicht, weil bei uns mindestens einer immer irgendwie durch den Laden wuselt und irgendwie Pakete zusammensucht. Ich glaube, die Zukunft vom Einzelhandel wird wahrscheinlich auch sein, nicht nur natürlich zu gucken, dass es irgendwie nachhaltig ist, aber auch, dass man die Digitalisierung auch wirklich in der DNA hat und nicht nur sagt, ich digitalisiere jetzt einen Geschäftszweig, sondern das ist eins in dem, wie ich das mache. Aber auch, wie wirke ich in meinem Umkreis? Also wie will ich selber Teil der Stadt sein oder will ich jetzt irgendwann nur hier diese 10. Filiale irgendwie aufmachen und die Fußgängerzone noch ein bisschen so aussehen lassen, dass sie auch so aussieht wie in anderen Städten, sondern da wirklich guckt, was kann man irgendwie auch in den Kiez reinbringen, was wir natürlich über unsere Nachbarschaftsprojekte irgendwie machen, was wir aber in Zukunft noch viel stärker machen wollen mit verschiedenen Projekten, die wir jetzt auf der Agenda stehen haben. Die haben jetzt natürlich durch Corona ein bisschen geparkt, aber das wollen wir alles noch machen. Und wir unter anderem auch total stark in dem Kiez selber verwurzelt sind. Also wir uns total freuen, dass wir da einen Laden aufmachen durften. Zum Beispiel die Nina, eine Kollegin von mir, also die ist hier sogar aufgewachsen in Friedrichshain. Ich bin irgendwie hier vor 8 Jahren hergezogen. Wir haben hier total viele Freunde und kennen hier auch voll viele Menschen und wir so selber auch einen schönen Beitrag leisten wollen für diesen Kiez. Und ich glaube, wenn man diese drei Sachen irgendwie zusammen hat, man will selber aktiv in dem Kiez wirken, man macht was Sinnvolles. Und man versteht die nachhaltige Digitalisierung auch als Chance und nicht nur als Zusatzprodukt, sondern ich denke es irgendwie zusammen. Dann habe ich zumindest gesehen, dass so wie wir das gemacht haben, dass das auch relativ sehr erfolgreich funktionieren kann und für ein Einzelhandelsgeschäft jetzt auch relativ stabil läuft, nach einem Jahr schon. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommen. Gerade in dem Kiez gibt es auch schon ganz viele andere tolle nachhaltigen und Fairtrade-Läden. Da freue ich mich, dass vielleicht das noch ein bisschen stärker wird und dass vielleicht auch irgendwann die Stadt Berlin oder auch der Kiez, das Bezirksamt Friedrichshain erkennt, dass sie da auch wahrscheinlich einen ziemlich coolen Stadtmarketing-Gag haben, dass sie so wie so eine nachhaltige Einkaufsstraße irgendwann da haben könnten. Aber da müssen sie auch vielleicht noch ein bisschen was für tun.
Ja, vielen Dank, Simon.
Ja, danke dir und ich freue mich wieder auf die nächste Folge. Ich bin auch natürlich auch fleißige Hörer und Good News-Leser. Bin mal gespannt, wenn ich mich mal wieder in einem Podcast hören darf. Danke für die Einladung.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, Johanna Kühner, Mitgründerin und Vorstandsmitglied bei Supercoop Berlin, dem ersten genossenschaftlich organisierten Supermarkt Berlins in Berlin-Wedding, bald noch nicht eröffnet. Hallo Johanna.
Hallo, schön, dass ich heute da sein kann.
Sehr schön, dass du da bist. Erzähl uns mal, was heißt das, ein gemeinschaftlich organisierter Supermarkt?
Ja, beides tatsächlich. Als Genossenschaft sind wir natürlich eine Gemeinschaft von Mitgliedern, die diesen Supermarkt zusammen betreiben. Und jedes Mitglied bei uns hat drei Rollen. Zum einen ist man, wenn man Mitglied bei Supercoop in unserer Genossenschaft ist, MiteigentümerIn in dem Supermarkt und hat einen Anteil der Genossenschaft und damit auch ein Stimmrecht. Und als Unterschied zu einer Aktiengesellschaft hat man in der Genossenschaft pro Kopf eine Stimme. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Anteile man hat, alle haben ein Mitspracherecht in der Generalversammlung. Und dadurch, dass der Laden allen gehört, die dort einkaufen, handelt der Laden auch automatisch im Interesse aller Mitglieder und nicht im Interesse von externen Shareholdern. Und als zweite Besonderheit betreiben wir den Laden eben auch gemeinschaftlich. Das heißt, circa 75% der Arbeit wird nur durch die Mitglieder erledigt, die alle 3 Stunden pro Monat in dem Supermarkt mithelfen. Und als dritte Rolle sind wir natürlich auch alle Kunden und Kundinnen in einer sehr aktiven Rolle und können natürlich dann auch in unserem eigenen Laden einkaufen.
Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen, so einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt auf die Beine zu stellen?
Ja, die Idee hatten gar nicht wir, sondern haben uns das einfach abgeschaut von anderen Ländern. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Potenzial drin, dass wir schauen, welche nachhaltigen Geschäftsmodelle funktionieren denn vielleicht auch schon gut, uns das genau anschauen, warum die funktionieren und es dann in einen neuen regionalen Kontext übertragen. Und nichts anderes machen wir mit Supercoop auch. Wir orientieren uns an Modellen, die in New York zum Beispiel schon sehr erfolgreich funktionieren mit 17.000 Mitgliedern. Da gibt es auch einen tollen Dokumentarfilm drüber, der heißt Food Coop, der dieses Modell ganz schön aufzeigt. Und seit 2016 ist das Modell mit Standorten in Brüssel und Paris dann auch nach Europa gekommen und verbreitet sich hier immer weiter. Auch in München macht jetzt der erste genossenschaftliche Supermarkt auf. Und so hoffen wir, dass sich das auch in Deutschland verbreitet.
Ja, sehr cool. Also ihr habt ja jetzt ein erfolgreiches Crowdfunding hinter euch. Ich habe gelesen, ihr habt jetzt 588 Mitglieder inzwischen. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch?
Ja, genau. 500 Mitglieder war das Ziel. Da sind wir sogar ein bisschen drüber hinausgeschossen, was uns sehr gefreut hat bei unserer Crowdfunding-Kampagne, weil so viele Mitglieder brauchen wir auch mindestens, um den ersten Laden zu betreiben. Jetzt haben wir unseren Mietvertrag unterzeichnet, sind jetzt auch schon umgezogen in eine größere Fläche mit unserem kleinen Lager. Im Moment machen wir einen Lagerverkauf für die Mitglieder und daraus soll dann auch der Laden entstehen, in dem man dann einfach jederzeit oder zu den Öffnungszeiten hingehen kann und ganz normal einkaufen, ohne vorbestellen zu müssen. Und jetzt planen wir erstmal im ersten Schritt mit einer kleineren Ladenfläche, die dann nochmal erweitert wird zu einem richtigen genossenschaftlichen Supermarkt.
Und was in den Regalen steht, das entscheidet ihr unter euch. Also die Mitglieder entscheiden, was da reinkommt, was ihr verkaufen wollt.
Genau, wir haben mit der Generalversammlung mit unseren Mitgliedern 10 Leitlinien verabschiedet. Die haben soziale, ökologische, aber eben auch kulturelle und wirtschaftliche Kriterien, die wir da berücksichtigen. Und die dienen als Grundlage für unser Einkaufsteam. Und wir haben unter unseren Mitgliedern, also es ist nicht so, dass wir eine Produktliste haben und bei der Generalversammlung dann mit 588 Mitgliedern alle Produkte durchsprechen und zusammen entscheiden, sondern wir haben einzelne Mitglieder, die als Produktscouts tätig sind. Das heißt, in einem bestimmten Produktbereich schauen sie sich verschiedene Lieferanten an, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und entscheiden dann entlang dieser gemeinsam verabschiedeten Leitlinien, was wir ins Sortiment mit aufnehmen und berücksichtigen da eben auch die Wünsche der Mitglieder.
Und was beinhalten diese Leitlinien so? Was ist euch wichtig?
Also zum einen ist die erste Leitlinie ist zum Beispiel die kulturelle und auch wirtschaftliche Vielfalt der bestehenden, aber auch zukünftigen Mitglieder. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, dass wir natürlich im Interesse der Mitglieder handeln, aber auch berücksichtigen wollen, was ist denn interessant für zukünftige Mitglieder. Das heißt, was will die Nachbarschaft, in der wir ja auch agieren? Es ist ein sehr lokales Projekt, weil man natürlich auch in seiner Nachbarschaft einkaufen gehen möchte. Und dann sind andere Kriterien eben auch der Einfluss auf unser Klima, die Berücksichtigung von Menschenrechten entlang der Lieferkette. Da arbeiten wir zum Beispiel gerade schon mit einer anderen Genossenschaft zusammen, mit Ethicable, die gerade bei Produkten, die nicht aus der Region kommen, wie Kaffee und Schokolade und Reis, die wir aber natürlich trotzdem anbieten wollen, die da ganz besonders darauf achten, dass bei solchen Produkten auch die Menschenrechte berücksichtigt werden.
Und wenn man jetzt bei euch mitmachen will, wie geht man da vor? Wie wird man Mitglied bei euch?
Ja, man kann einen Anteil zeichnen an der Genossenschaft und ist dann offiziell Mitglied. Die erste Schicht, die man als Mitglied macht, ist unser Infotreffen. Und es ist immer ganz wichtig, dass man auch weiß, was es bedeutet, Genossenschaftsmitglied bei uns zu sein, wie es funktioniert mit der Mitarbeit, welche Produkte wir auch haben werden. Und dafür haben wir immer als allerersten Eingangspunkt unsere Willkommenstreffen, die auch von anderen Mitgliedern für neue Mitglieder dann gestaltet und gehalten werden. Und dann hilft man seine 3 Stunden pro Monat mit und kann bei uns einkaufen gehen.
Aber das heißt im Umkehrschluss, wenn man kein Mitglied ist, dann kann man auch nicht bei euch einkaufen, oder?
Ja, genau. Da gibt es verschiedene Modelle, die verschiedene genossenschaftliche Supermärkte auch anwenden. Wir orientieren uns da eben daran, wie es schon sehr gut auch funktioniert in New York, Paris, Brüssel, in anderen Städten, mit dem Modell, dass nur Mitglieder einkaufen können. Und wir verstehen das auch als einen inklusiven Ansatz, auch wenn es vielleicht erstmal nicht gleich einleuchtet, weil wir so ermöglichen wollen, dass wir keine Unterscheidung haben zwischen arbeitenden Mitgliedern und nicht arbeitenden Mitgliedern, sondern dass da eben die Voraussetzungen für alle geschaffen werden, auch zu guten, fairen Preisen einzukaufen und dass eben auch alle, die dort sind und einkaufen in dem Laden, Mitglied sind und gleich mitentscheiden können. Genau, das waren so unsere Gründe, warum wir das Mitgliedermodell gewählt haben. Und das haben wir auch mit den Mitgliedern nochmal besprochen.
Ihr seid jetzt diejenigen, die in Berlin Wedding eröffnen werden. Gibt es da noch weitere Pläne, dass ihr noch in anderen Stadtteilen expandiert sozusagen?
Ja, wir haben auch Mitglieder schon, die gar nicht in der Nachbarschaft wohnen. Natürlich der Großteil schon. Aber auch Mitglieder und Interessierte in anderen Stadtteilen. Berlin ist ja auch sehr groß und wir sind jetzt schon daran, auch ein Abholsystem zu entwickeln in anderen Kiezen, dass wir verschiedene Abholstellen einrichten, damit man einfach auch ein Stück Superkorb in seine Nachbarschaft holen kann. Und immer wenn es genug Interessenten in einem Stadtteil gibt und wir da einen passenden Standort dafür finden, ein bisschen wie das auch solidarische Landwirtschaften zum Beispiel machen mit ihren Abholorten, dass wir dann die Superkorb-Produkte eben auch in andere Kieze bringen können.
Ja, sehr cool. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.